Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt heute in dieser ganz speziellen Lage. Eine Diskussion mit dem Balthasar Glättli. Er ist Präsident von der Grünen Schweiz. Mit ihm unterhält sich im Verlauf von dieser Sendung der Roger Schawinski. Walter Glättli, vor einem guten Jahr, vor anderthalb Jahren Präsident wurde, ist von der Grünen Schweiz, hat man gewusst, es gibt eigentlich nur noch ein Thema für die nächsten 10, 20 Jahre, nämlich Ökologie. Und dann ist alles anders geworden. Und dann ist plötzlich die Welt unter einer Pandemie gestanden, unter der wir jetzt noch sind. Und das hat gewisse Folgen gehabt für uns alle, inklusive natürlich auch der Präsident von einer grünen Partei. Danke vielmals, dass du gekommen bist, Balthasar. Wer bist du heute?
Heute bin ich ein Mensch, der natürlich, wie wir alle, von dieser Pandemie irgendwo ein Lebenserlebnis hat. Also ich vergleiche das vielleicht so mit einem Generationenerlebnis wie irgendwie eine Erdölkrise oder ein Krieg. Das ist, glaube ich, etwas, das wir unseren Kindern noch davon werden erzählen werden. Oder wenn man Grossvater wäre, würde man es dann vielleicht sogar den Enkelin oder den Enkel erzählen. Und das ist schon ein besonderes Erlebnis. Und vor allem nicht nur eins, sondern es ist ja eine Phase an unterschiedlichen Arten, wie wir als Gesellschaft damit umgegangen sind. Ein Moment, ein riesiger am Anfang, wo ich mich noch erinnere, war, bevor ich Präsident geworden bin. Wir haben ja meine Wahl verschieben wegen Corona. Der Lockdown und der erste Lockdown als zwar etwas ganz Schreckliches auf der einen Seite, all die Einschränkungen, und auf der anderen Seite auch ganz tief empfundene Solidarität und mit der Zeit aber jetzt auch die Entwicklung hin zu einer Gesellschaft, wo man doch muss sagen, wo Gräben immer tiefer werden und wo es natürlich die Partei ist, wo davon lebt, dass sie Gräben bewirtschaftet und aushebt, die versucht, die noch zu tiefer zu machen.
Mhm. Du hast ja mit 6 Leukämie gehabt, bist also schon in einer Todesgefahr gewesen, hast also das irgendwie in deinem System inne. Hast du das Gefühl, dass du darum vielleicht ein bisschen anders reagiert hast als andere Leute, die das Gefühl haben, mir kann gar nie etwas passieren?
Ich habe in dem Sinn vielleicht anders reagiert, dass ich selber gesundheitliche Bedingungen habe. Ich muss jetzt da nicht ins Detail gehen, aber wo ich quasi zu den Hochrisikogruppen gehöre. Und von dem her habe ich auch die Impfung natürlich vermutlich noch ein bisschen eher herbeigesehen als andere. Ich habe mich manchmal auch kritisch müssen fragen, bin ich jetzt vielleicht bei der politischen Bewertung der Corona-Massnahmen auch aus eigener Betroffenheit sehr stark auf der vorsichtigen Seite. Das war so, dass ich das so gefunden habe, dass es richtig ist und habe dann immer wieder ein bisschen gegenchecken, hat das jetzt nur mit meiner persönlichen Angst zu tun oder hat das mit der Fürsorge auch für die Gesellschaft, für das Ganze zu tun. Ich glaube, ich habe versucht, die Balance zu finden. Freiheit, Grundrecht ist ja etwas, wo auch im Zentrum steht von der grünen Politik, aber zu den Grundrechten gehört natürlich eben auch, dass man aufeinander Sorge hat, dass der andere ihre Grundrechte und das zuerst, also das auf Leib und Leben, nicht unverantwortlich einfach gefährdet wird.
Jawohl, politisch hat das sehr viel verändert und die ganze Landschaft präsentiert sich ein bisschen spezieller als vorher. Auch bei dir privat, deine Frau Minli Marti, Nationalrätin in einer fast ein bisschen anderen Partei, der SP, hat wollte Stadträtin werden in Zürich, war Favoritin und ist runtergefallen. Was hat das ausgelöst bei euch in der Familie?
Also, es muss, was bei ihr ausgelöst hat, das muss sie selber sagen. Ich bin nicht ihre Sprecher, genauso wenig wie sie meine Sprecherin ist. Was ich kann sagen, was bei mir ausgelöst hat, ich habe es schade gefunden. Ich habe es schade gefunden, weil ich sie halt kenne, nahe kenne, weiss, mit wie viel Herz, aber eben auch mit wie viel Kopf, dass sie in der Politik drin ist und vor allem, wie sie weiss, beide eben nicht spielen. Einerseits Detail nach außen, aber auch sich einmal zurücknehmen, um eine Mehrheit à la bande zu finden, indem man vielleicht jemand anderen vorschiebt, also sogar jemand von einer anderen Partei, dem quasi oder deren Möglichkeit gibt, politisch den Sieg zu heimsen und so aber eine Allianz schmiedet, die dann am Schluss zum Erfolg kommt. Und ich glaube, das muss ja unser Anspruch sein, als Grüne, als Rote in der Stadt Zürich, wo wir so stark sind, dass wir nicht nur fordern, sondern dass wir liefern.
Eben, aber genau das hat ja nicht funktioniert. Sie hat also den Vorteil gehabt, dass sie national bekannt ist. Simon Brander, eher Nobody für die breite Bevölkerung, aber innerhalb der Partei ist das ganz anders. Sie kommt ja mehr so ein bisschen von der Velo-Fraktion, also vom linken Ecke. Ist das nicht ein Zeichen, dass eben jetzt die Jusoisierung, die Veloisierung von der SP unglaublich stark ist, dass alle anderen fast keine Chance mehr haben?
Also in Zürich fährt nicht nur die Juso-Velo, sondern das ist so etwas, das, glaube ich, relativ verbreitet ist.
Aber man hat die Velodemos, die ja unglaublich
eben, aber das sind nicht nur Junge.
Ich weiss, aber
das sind, trotzdem. Das ist die ganze Bevölkerung, oder? Also es hat auch viele Kinderwagen, Velokinderwagen, die dort dabei sind.
Ja,
und das ist
ja
toll.
Ist Minli dann auch mitgefahren an der Velodemo?
Nein.
Eben. Aber Simon schon und sie ist gewählt worden.
Also oder Simon fährt,
aufs Schild gehoben worden.
Ich wollte jetzt nichts Falsches über sie sagen, aber soviel ich weiss, fährt Simon selber nicht Velo. Aber ich weiss nicht, ob ich da jetzt ein heiliges Geheimnis verraten habe, aber es zeigt, dass also, wenn man Politik macht, heisst ja nicht für sich schauen, sondern für das Gesamte schauen. Und für das Gesamte ist es sicher gut, wenn es den Velofahrerinnen und Velofahrern in der Zürich und in der Schweiz besser geht. Aber ich glaube, was das zeigt, du hast vorhin gefragt, was ist das für eine Entwicklung, die das zeigt? Ich denke, es zeigt etwas. Es zeigt, dass die ökologische Frage jetzt in dieser ganz konkreten Ausgestaltung, wie gestaltet man den Verkehr in der Stadt, dass das auch bei einer SP im Zentrum von der Diskussion ist und das ist ja im Grundsatz auch gut.
Also, jetzt haben wir vielleicht familiär ein kleines Problem, weil natürlich haben ja noch kleine Tochter, wie alt ist sie mittlerweile?
3,5 ist sie und ich muss sagen, das ist jetzt von dem her ist Corona gar nicht schlecht gewesen. Du weißt es, Es ist ja ein Parteipräsident oder eine Parteipräsidentin hat eigentlich in Pflichtenheft irgendwie 4-5 Übungen, wo man in der Woche irgendwo geht, eine kurze Begrüßung bei einer Lokal- oder Kantonalsektion halt und am Schluss dann wieder 3 Stunden oder 2 oder 1,5 Heimfahrt mit dem Zug. Was heisst, dass man dann sehr viel weniger Familienleben hat als jetzt, wo ich das, muss ich sagen, zum Teil auch genossen haben, dass ich auch können in 2 Sektionen eine Grußbotschaft machen per Videocall und nachher aus dem Büro raus ins Esszimmer vielleicht noch helfen, anrichten oder fertig kochen und dann gemeinsam mit der Familie zu Nachtessen. Das ist für mich persönlich jetzt in dem Fall jetzt sogar auch positive Folgen gehabt, auch wenn ich natürlich in vielen Diskussionen vermisst habe, dass man das Gegenüber nicht spürt oder nur wenig spürt, wenn es halt über den Bildschirm ist.
Das ist sicher richtig. Ich habe vor allem natürlich gemeint in Bezug auf Mindli, wo ja immer nach Bern muss gehen, mehrere Wochen pro Jahr. Und als Stadträtin in Zürich wäre das auch aus familiärer Sicht natürlich ein Vorteil gewesen.
Es wäre natürlich, es hätte eine Schwerpunktverlagerung gegeben. Jetzt ist bei uns so quasi die grosse Herausforderung 4x3 Wochen Session, wo dann die Schwiegereltern von mir einspringen und ohne die ging das gar nicht. Also das zeigt auch in einer Stadt wie Zürich, wo Kinderbetreuung in der Verfassung, also in der Gemeindeordnung drin hat und im Vergleich zu vielen anderen Städten auch ein super Angebot, ist es immer noch so, es braucht auch die Familien- und Freundeszusammenhänge, damit es funktioniert mit Kindern.
Reden wir noch kurz über die Abstimmungen vom letzten Wochenende. Ganz klar, Ehe für alle. Alle sind eigentlich dafür gewesen, fast alle. Bei der 99%-Initiative der Juso sind ja auch dabei gewesen, während die SP selber fast nichts gemacht hat. Wieder ein Rohrkrepierer, ein weiterer Rohrkrepierer von der Juso und der nächste wird schon kommen. Machen die da einfach automatisch mit, was die da euch vorgeben?
Automatisch mit nicht, aber wir versuchen doch, du hast es gesagt, ein Rollkrepier von der Juso. Ich glaube, die Analyse von so ein paar Politologen, die gesagt haben, es war auch ein bisschen eine Absenderproblematik gewesen. Also das heisst, selbst wenn die Juso ganz einen vernünftigen Vorschlag macht, dann wird er durch das, dass er von der Juso gemacht wird, gerade in Radikalinski-Ecke gesteckt und das ist ja überhaupt kein radikaler Vorschlag gewesen, sondern ein kleiner Schritt Richtung ein bisschen mehr
Ausgleich. Nicht erfolgsträchtig.
Eben, das ist dann die Frage, wer kommt als Absender durch am Schluss? Das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, wo ich das Gefühl habe, zum Beispiel meine Frau eine Begabung hat, dass sie nicht selber immer muss vor der Stange stehen, sondern auch, das habe ich auch ein bisschen gelernt in der Politik selber von ihr, dass man manchmal weiterkommt, wenn man jemand anderen als Sprecherin oder Sprecher führen lässt oder eine Allianz sucht und dann vielleicht mit der gleichen Idee, bloß weil sie eine andere Absenderschaft hat, mehr Erfolg erzielt. Aber auf der anderen Seite ist die Juso ist eine Jungpartei, genau gleich wie die jungen Grünen. Auch die werfen die Böllen hoch, die Münzenböllen hochwerfen. Es wäre, also deine Frage wäre ja auch eine aufgeleitete Frage, wenn jetzt zum Beispiel die jungen Grünen irgendwie so eine ganze halblahme Klimainitiative würden machen, statt die Unternehmensverantwortungsinitiative, die sie jetzt machen, würdest du sagen, ja, sind die weich geworden, sind die lahm geworden, haben die keinen Drive mehr? Die Jungen müssen einen Drive haben. Und wir brauchen es auch, die Alten in der Politik, dass die Jungen uns manchmal noch ein bisschen Drive geben.
Also, der Drive merkt man ja, indem man drivet immer auf diesen grossen Velotouren und Velodemos. Wo soll das anführen? Was meinst du? Kommt da nicht irgendwie ein Backlash, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt haben wir es verstanden, aber hören jetzt endlich auf den Verkehr, auf die Art und Weise immer wieder zu blockieren?
Ja, ich weiß nicht, spricht jetzt da Perspektive vom Tesla-Fahrer hinter den Windschutzscheiben aus dir.
Ich bin auch Velofahrer. Wenn ich Velofahrer bin, bin ich Velofahrer. Und wenn ich im Tesla bin, ich weiss nicht, was du für ein Auto fährst, dann fahre ich immerhin ein ökologisches Auto.
Ein tolles Auto. Und ich habe kein Auto, aber das ist in der Stadt auch einfacher als an anderen Orten. Da mache ich auch, jetzt finde ich, dass in der Stadt ist das für mich selbstverständlich. Ich hätte jener das Gefühl, es wäre eine Bürde. Aber es ist ja so, wenn ich dann manchmal mit dem Mobility fahre, dann sieht irgendwie Perspektiven auch ganz anders aus, dann nervt
also,
mich
Thema
plötzlich.
Also, Velodemos.
Das ist ja eigentlich einfach wichtig. Ich finde, das ist durchaus auch ein bisschen eine Kritik auch an der, ich sage jetzt auch an der Rot- grünen Situation, dass man rot-grüne Mehrheit hat im Stadtrat, im Gemeinderat.
Ihr kritisiert euch selber.
Nein, es sind ja alle möglichen Leute, die dort mitmachen. Da muss man kein Parteibüchli haben. Und es ist in dem Sinne auch eine Kritik. Warum haben wir jetzt so lange ein rot-grünes Zürich? Und trotzdem gibt es immer noch Situationen, die für Velofahrerinnen und Velofahrer wirklich sehr schwierig sind. Mich stört jetzt persönlich weniger, dass es nicht riesige Veloschnellbahnen hat, auch wenn das manchmal sehr, sehr bequem wäre. Was mich vor allem stört, ist dann, wie dann zum Teil die Verkehrsführungen so kompliziert sind, dass man echt zuerst mal zu Fuß muss schauen, wo geht das legal durch, wenn man es machen würde. Und das andere, was mich stört, ist dann vor allem auch bei Baustellen, wo dann manchmal einen schönen Weg darauf einführt und Deck ist dann plötzlich Baustelle da und nachher geht es nicht mehr weiter, oder?
Also, wir reden natürlich über die grossen Themen, unter anderem natürlich Corona, Politik vom Bundesrat, wie es weitergeht. Aber zuerst möchte ich gerne auf das eingehen, was am letzten Wochenende in Deutschland passiert ist, nämlich die Wahlen. Machen wir zwischendurch eine Musik. Was ist der zweite Titel?
«Don't Stop Me Now» von Queen, und das bezieht sich natürlich auch auf den grünen Erfolg.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
don't stop me now. Don't stop me,
'cause I'm having a good time.
Letzte Woche haben die Wahlen in Deutschland und die Grünen werden dort etwas erreichen, was sie auch erreichen wollen. Die kommen in die Regierung. Auf das wartet ihr. Es gibt wahrscheinlich einen Vizekanzler, der heisst Robert Habeck. Balthasar, schon ein bisschen neidig, oder? Dass die das jetzt schaffen, oder? Und ihr das als Fernziel immer noch habt.
Ja, als erstes mal freudig. Also Gratulation der deutschen Grünen. Es ist ja am Anfang als Wunderprojekt gestartet, dann hat man gesagt, sie können alles nur schief machen und jetzt haben sie es doch gefangen und es ist klar, es wird keine Regierung an den Grünen vorbeigehen. Und das ist gut so, das ist dringend, das ist wichtig, das ist nötig. Was man muss wissen, ist auch in Deutschland oder in den meisten anderen parlamentarischen Demokratien, wenn man dann es nicht in die Regierung schafft, dann ist man eigentlich quasi 4 Jahre oder bis zu den nächsten Wahlen ein bisschen im Seitenwagen. Und darum ist es umso wichtiger, dass die deutschen Grünen das geschafft haben. Bei uns zum Glück kann man sagen, können wir ja, wir haben eine parlamentarische Demokratie, die ein bisschen anders funktioniert, nicht Opposition, Regierung so direkt, aber wir sind natürlich auch, haben weniger Möglichkeiten, wenn wir nicht im Bundesrat sind, wir wären gerne drin.
Genau, und dort hat man ja zwei Spitzenkandidaten gehabt. Gewählt wurde ist Annalena Baerbock, die Frau, und Robert Habeck, der viel höhere Zustimmungswerte hatte, hat gesagt, wir müssen die Frauenkarte spielen. Der Effekt war, dass sie von 28% auf 14% runtergefallen sind. Das heisst, sie haben nicht ihre beste Karte gespielt. Findest du das richtig, dass die Grünen einfach automatisch mit Frau wählen oder vorne anstellen, obwohl sie vielleicht gar nicht so viel Support hat?
Es ist ja nicht so gewesen. Also die Umfragen sind da, wo der Nominationsentscheid zwischen dem Robert und der Annalena gefallen ist, sind die Zustimmungswerte etwa auf der gleichen Höhe gewesen. Vorher war der Robert viel höher gewesen, aber sie ist, hat nachher dort massiv aufgeholt und es ist so ein bisschen
Doch,
falsch. Ich kenne es auch.
Sie sind auf 28% gekommen und die persönlichen Zustimmungswerte für den Robert Habeck sind immer massiv höher gewesen. Und so genau wie bei der CDU, die vom Söder viel höher sind als vom Laschet. Und aber bei den Grünen muss es automatisch immer eben die Frau sein.
Es muss nicht automatisch immer die Frau sein, aber dass die Grünen als feministische Partei, dann, wenn sie das erste Mal in ihrer ganzen Geschichte Kanzlerkandidatur stellen, eine Kanzlerkandidatin stellen, das hat durchaus seine Logik gehabt. Und ich sage es jetzt mal so, das hat hier auch ganz viele Kommentare gegeben, die haben gesagt, okay, also mit dem Robert, da ist irgendwie drin zwischen 14 und 25 und mit Annalena, da macht man quasi stabile 18-19%. 17 war also das, was man sich als untere Limite gesetzt hat. Leider hat man das nicht erreicht. Das muss man auch sagen, da haben die deutschen Grünen auch nicht drum geredet. Aber man hat eher gesagt, so ein der Robert ist quasi die Überraschungskandidatur, was könnte schief gehen, nach oben oder unten. Und Bier hat man Stabilität erwartet. Und vermutlich war das dann auch der Grund gewesen, warum er sie so stark angegriffen hat. Wie ich finde, eigentlich nicht so fair gewesen. Also wenn man jetzt den Olaf Scholz, den Scholz-Express schaut, der ist an der Regierung, ist in der Verantwortung gewesen, hat jetzt in dieser ganzen Cum-Ex und andere Geschichten nicht wahnsinnig, nur jetzt die beste Falle gemacht und ist doch von allen drei Kandidaten eigentlich am wenigsten angegriffen worden.
Ja gut, also Annalena Baerbock hat Fehler gemacht, sie hat selber eingestanden, sie hat sich tapsig benommen, hat Fehler gemacht, die offensichtlich waren. Und jetzt hat man ja das Gefühl, sie hat ihre Karte können spielen, sie hat es verbockt und jetzt ist der Robert am Drücker und er ist jetzt der, der mit dem Lindner von der FDP in erster Linie die Gespräche führt, wie man sagt, jetzt müssen wir unsere stärksten Kräfte bringen. Was nachvollziehbar ist, aus logischer Sicht, aber ist es auch aus grüner Sicht logisch, darf man da die Frau dann irgendwie hinterher schieben, wenn sie es auch nicht gebracht hat?
Es war ein Viererteam, das an diesen Gesprächen dabei war, wenn wir das gleiche Selfie geschaut haben wie alle, du und ich. Also Annalena ist nicht irgendwo in einem Schrank versteckt worden. Aber sie haben das auch so untereinander abgesprochen gehabt. Ich denke, wenn sie jetzt 18, 19 oder 20% gemacht hätte, dann wäre es vermutlich jetzt vielleicht ein bisschen andere Gewichtung.
Aber das genau, hat sie aber nicht gemacht, ist weit davon entfernt.
Das müsste am Schluss, also da gebe ich weder in die eine noch in die andere Richtung jetzt meine Freundinnen und Freunde aus Deutschland irgendwelche Empfehlungen. Ich bin verantwortlich, dass wir das gut machen, möglichst
genau,
gut in der
Schweiz.
Genau,
das ist ja meine Frage, ist ja klar, darum frage ich auch, dass es, wenn es so weit würde kommen, nach den ersten Wahlen, dass die Grünen könnten rein rechnerisch einen Bundesratssitz beanspruchen, dass es dann automatisch auch bei uns muss eine Frau sein, die vorne dran steht.
Das würde ich nicht so sagen, aber es hat sicher eine Präferenz. Wenn wir, ich sage jetzt mal so, wenn wir zwei Personen haben, die sich präsentieren und beide, ich sage jetzt auf der Papierform, gleich gut wären, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Fraktion dann würde entscheiden, dass man die Frau ins Rennen schickt. Es könnte auch sein, aber dass man sagt, man gibt dann die Auswahl als Parlament. Es ist ja auch kritisiert worden, zum Teil 2019, wo wir nur mit einer Kandidatur antreten sind. Ich finde, das ist immer noch richtig, dass wir mit der Regula Ritz antreten sind. Und zwar darum, wenn man eine Kampfkandidatur hat, dann soll man nicht noch die eigenen Stimmen zersplittern. Von dem her denke ich, Wenn ich aus der jetzigen Perspektive schaue, würde ich den Grünen raten, den Grünen Fraktion raten, auch wieder eine Einerkandidatur zu machen. Und wenn das eine gute Frau ist, dann sollte es mich freuen.
Aber da die Regula Ritz nicht mehr wahrscheinlich in Frage kommt, dann bleibt wahrscheinlich nur noch der Bundesrat Glättli übrig, oder?
Ja, genau. Weil, und das tue ich jetzt auch gerade ankündigen bei dir und nachher geht es über den Ticker. Also genau, gleich wie der Rücktritt von Herrn Maurer über den Ticker gegangen ist. Nein,
über den reden wir jetzt in einer Minute.
Aber jetzt Moment gibt es von mir überhaupt nichts anzukündigen.
Ja, gut, also ist klar, dass du das nicht machst, weil das wäre fast schon der Todeskuss. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ob ihr dann könntet über den Schatten springen, wenn ihr mit einem Mann mehr Chance hättet, den zu bringen und nicht automatisch das müssen wir eine Frau bringen, wie wir es in Deutschland bei den Grünen gebracht haben. Was interessant war, dass bei den Jungwählern haben die Grünen und die FDP abgeholt
gemacht.
Oder? Also viel mehr als
die
Regierungsparteien CDU und SPD. Also von links und von rechts, die Jungen, sind eigentlich zu den Parteien gegangen, die nicht in der Regierung drin sind. Wie interpretierst du das jetzt und was lehrst du aus dem?
Das erste ist, wir sind Partei von der Zukunft und für die Zukunft. Das geht ja auch. Das ist ja der, ich finde, der wirklich ganz, ganz wichtige Switch, die Veränderung, die stattgefunden hat. Früher hat man immer geredet von Enkeltauglichkeit, von kommenden Generationen. Und heute heisst es, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, wenn man Klimajugend lässt auf der Strasse. Das ist nicht mehr, es geht nicht mehr um eine Zukunft von einer Generation, die noch nicht geboren ist, sondern es geht um die Menschen, die jetzt hier auf dem Planet leben. Und die, die jung sind, haben noch viel Zeit zu leben auf dem Planet und würden sich hoffen, dass das eine Zeit ist, die nicht nur geprägt ist von Klimakrise, von Zwangsmigration, von Konflikten, von Ernährungsstrittigkeiten. Und dass die sich einsetzen für Parteien, die nicht für den Status quo stehen, und da muss man jetzt halt sagen, ist natürlich sicher die CDU, die für den Status quo steht, aber in einem gewissen Sinn halt auch, jetzt gerade in Deutschland, eine SPD, die noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, stärker der Vergangenheit verhaftet ist, jetzt zum Beispiel auch eine SP in der Schweiz, dass die nicht dort ihr Herzenskreuzchen machen, das macht. Das leuchtet mir sehr gut ein.
Aber was ja interessant ist, im Unterschied zur Schweiz, in Deutschland muss man ein Regierungsprogramm machen. Und da kommen jetzt offenbar Grüne und FDPler zusammen, also fast Feuer und Wasser, und versuchen es gemeinsam zu finden, um dann das auch umzusetzen. Während in der Schweiz eben geht es rein arithmetisch. Man hat im Bundesrat, wenn man so und so viel Prozent hat. Aber
schön,
jeder macht
schön wäre es, wenn das so automatisch ging.
Ja,
dann wären wir schon seit den 90er Jahren drin.
Ja, gut, okay. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man rechnet oder wer rechnet. Aber dann macht dann jeder das, was er will, was seine Partei eigentlich will. Und man hat kein Regierungsprogramm. Ist das nicht viel erfolgsversprechender, wenn man doch eine gemeinsame Basis hat von diesen Leuten in der Regierung? Das und das sind jetzt gerade zum Teil, oder vor allem jetzt im Hinblick auf die Klimakrise, die Klimakatastrophe, das sind unsere Ziele.
Es sind einfach zwei ganz unterschiedliche Systeme und die haben einen Grund, historisch sicher auch drin, dass wir in der Schweiz noch die direkte Demokratie haben. Also dass eben nicht einfach quasi entschieden werden kann, eine Gruppe von Parteien, normalerweise sind das meistens zwei, jetzt in Deutschland neu drei, in anderen Ländern, in Belgien sind es dann nämlich 7, 8, 9, 10, was es ein bisschen komplizierter macht, oder in Israel. Aber im Grundsatz die Idee quasi, man hat eine Regierung und die hat eine Mehrheit im Parlament und im Parlament stimmen einfach alle für das, was die Regierung quasi dann bringt, und darum ist es dann so wichtig, im Voraus zu verhandeln, was denn der Plan ist für die nächsten 4 oder 5 Jahre. Und in der Schweiz hat man eine andere Situation. Auch die Stimmberechtigten können mit Initiativen Anregungen geben. Auch etwas, das im Parlament eine Mehrheit findet, kann man mit einem Referendum bekämpfen. Und darum ist es, ja, es ist einfach ein anderes System.
Aber dann, das gut oder ja, das ist ein anderes System. Wenn alles gut geht, ist das lässig. Aber wenn wir Covid haben, wie wir jetzt gesehen haben, dass so auseinandergeht in der Regierung.
Ja, das ist aber
das
etwas, ja, was unschweizerisch ist.
Das zeigt, dass unser System funktioniert doch in der Krise nicht so gut.
Vielleicht ist es nicht unser System, sondern sind es auch Politiker, von einer bestimmten Partei? Oder zum Beispiel gerade in den letzten paar Wochen ein Politiker von einer bestimmten Partei, der wirklich sich nicht als konkordanzfähig und willig erweist, sondern im Gegenteil eigentlich spaltet, so wie das seine Partei auch tut. Und das, finde ich, ist dann wirklich ein Problem, weil es gibt ja das Prinzip, dass man eigentlich sagt, ja, Parteien, die vertreten die unterschiedlichen Meinungen, die schicken die Leute in die Regierung, die vertreten innerhalb von der Diskussion von der Regierung auch ihre jeweilige Meinung, aber nachher steht man gemeinsam an. Und das wäre ja etwas, was gerade in einer Krise ganz wichtig wäre. Sagt das jetzt Klimakrise, sagt das jetzt Covid-Krise?
Also ich vermute, von wem du jetzt gerade geredet hast. Machen wir kurz Musik und das ein bisschen vertiefen. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist so quasi wie die grüne Hymne «Ona gün der vom Stress».
Quand il sera grand, elle me demandera pourquoi y a plus de poissons dans la mer. Je veux dire quoi, que je savais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il demandera papa, est-ce juste pour le bois que vous avez rasé le poumon de la planète? Je vais respirer avec quoi? J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable, une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux? Ça commence par le respect, et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux, nous et notre terre. Les grands discours c'est bien, mais les petits gestes c'est mieux. La différence on doit la faire aujourd'hui, car on le peut. Vas-y consomme, 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 consomme. Allume, allume, mais que fais-tu si notre futur frotte? Vous le voyez pas, vous le sentez pas, ce changement, ne me mentez pas. Le climat part en vrille, vous attendez quoi? Combien de Catherine nous faudra-t-il pour accepter ça? Je veux pas marcher sur le sol d'une mer asséchée en me disant j'aurais dû peut-être trier mes déchets. À mes yeux c'est une erreur, aux yeux de nos enfants un péché. Tout le monde crie au drame mais personne n'a l'air pressé. Je veux pas voir le jour où l'eau aura la valeur du pétrole. Où le pétrole ne sera plus mais on perd encore pour ses bémols. Je suis pas devenu monsieur écolo, c'est clair. Mais avec ce que je sais aujourd'hui je peux faire mieux qu'hier. Vas-y consomme, 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 consomme. Mais que fais-tu si notre futur frotte?
Also, am letzten Donnerstagabend plötzlich Meldungen, Gerüchte, der Bundesrat Maurer werde am Freitag zurücktreten. Am Freitag dann grosse Pressebericht, Tagesanzeigen, unter anderem mit einer ganzseitigen Darstellung von der potenziellen Nachfolger. Passiert ist es nicht oder noch nicht. Balthasar, du bist im Parlament in dieser Woche. Was hat sich da genau abgespielt?
Die Geschichte wird man noch schreiben müssen, genau. Also, vorgestern Morgen um 7:30, wo sich die grüne Fraktion getroffen hat, um vorbereitet zu sein für den Fall, dass das Gerücht stimmt, haben wir alle noch gedacht, es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Das ist ja so. Das ist ja so mit diesen Gerüchten, genau gleich wie mit den Ankündigungen von Kandidaturen. Es wird nie so viel gelogen, wie wenn es um Bundesratswahlen geht im Bundeshaus. Und von dem her kann man weder dem vertrauen, der sagt, ja, ich habe gehört, er geht wirklich, noch dem, der sagt, nein, nein, das ist Quark und darum bleibt es spannend. Für uns als Grüne und für mich jetzt persönlich als politischer Mensch.
Nein, aber was ist da genau passiert? Was hat das Ganze ausgelöst? Wer hat das ausgelöst?
Gut, es gibt eine
was
These.
Was ist das Faktische gewesen?
Das weiss man natürlich nicht. Es kann ja sein, dass es auch so eine Rückkopplung gewesen ist, einfach unter dieser Bundeshauskuppel. Da gehen News travels fast und Gerüchte noch schneller, oder? Und es gibt eine These, Tagi-Journalisten haben auf Twitter geschrieben, sie hätten das Gefühl, vielleicht seien sie selber schuld gewesen, und zwar indem sie durch die Woche durch intensiv Gespräche geführt haben, einerseits mit SVPlerinnen und SVPler, aber andererseits auch mit Politikerinnen und Politikern von anderen Parteien, wer, dass man dann als mögliche Nachfolger könnte sehen, das ist es Story, die sie offenbar sowieso wollten schreiben, die geplant war für heute. Und ihre Vermutung ist, dass, weil sie so häufig nach dem gefragt haben, dass dann so ein Thema geworden ist und aus dem dann das Gerücht vielleicht entstanden ist, ob das wirklich so ist oder ob die SVP selber mal hat wollen schauen, wie der Formstand ist so in der Öffentlichkeit von verschiedenen Kandidaten. Das wird man wohl nie wissen.
Also, Ueli Maurer schafft es immer wieder in die Schlagzeilen zu kommen. Für dich ist er eigentlich eine Art Nemesis geworden. Du hast gesagt, Zitat, Trumpismus pur, jetzt in der Schweiz. Hast du ihn dargestellt als einer wie der Donald Trump, wo 2017, wo da Faschisten auftreten sind in Charlottesville und faschistische Parolen gerufen haben, hat er gesagt, there are fine people on both sides, also die Äquivalenz zwischen allen, so wie er es jetzt mit den Freiheitsstreichler gemacht hat, wo er das T-Shirt oder das Sweatshirt angezogen hat und hast gefunden, das ist jetzt, glaube ich, nicht nur das Kollegialitätsprinzip geritzt, wie das immer wieder geheißen, sondern gebrochen. Richtig?
Ja, du hast es gut zusammengefasst, was ich gefunden habe. Ja, das finde ich auch immer noch. Ich finde, es ist unverantwortlich, als Bundesrat in so einer Situation quasi wirklich einfach anzuhetzen. Zu Sachfragen kann man ja unterschiedliche Meinungen haben. Ob man jetzt sieht, ob die Tests sollen gratis sein oder nicht, hat der Ueli Maurer auch schon beide Meinungen gehabt. Zuerst hat er gefunden, sie dürfen nicht gratis sein, weil der Sex zu teuer. Und nachher hat er vermutlich gemerkt, dass das seine Freiheitsstreicher eher so umgekehrt findet und ist jetzt unterlegen als Vertreter für Gratistests. Also ja, da kann man unterschiedliche Meinungen sein, aber dass man vor allem dann auch die Leute für blöd verkauft, das finde ich, gehört auch noch dazu, zu dem, was ich eigentlich finde, was nicht geht. Also, wenn er
nachher blöd verkauft?
Ja,
aber ich meine,
Entschuldigung in Anführungszeichen ist, er hätte nicht gewusst, was die Freiheitsstreicher sind. Da muss ich ja sagen,
genau, ist so also, wie es der Donald Trump gemacht
genau,
hat,
wo ich
gefragt
nicht,
worden
genau.
ist für die Proud Boys und Joey
sorry,
hat er auch gesagt,
das glaube ich einfach wirklich nicht, weil so blöd ist Ueli Maurer nicht. Er hat das ganz bewusst gemacht. Das war eine ganz bewusste Provokation. Das war eine ganz bewusste Solidarisierung. Und das haben die Leute ja auch gemerkt. Sonst hätten sie nachher vor dem Bundeshaus nicht Ueli gerufen.
Aber warum kann er ein Kollegialitätsprinzip brechen, so wie du es jetzt offenbar siehst, nicht nur ritzen, ohne dass es irgendwelche Sanktionen hat? Also das gibt es offenbar nicht bei uns.
Es gibt bei uns das Kollegialitätsprinzip. Das ist ja nicht ein rechtliches Prinzip, sondern das ist ein Prinzip vom Verhalten, ein Prinzip vom Anstand, ein Prinzip, wie eigentlich unsere Schweiz funktioniert, dass man das nicht ohne Not dauernd verletzt. Aber da muss man sich nicht dran halten, wenn man nicht will. Die Frage, die sich dann der Rest von der politischen Landschaft muss stellen, ist dann so eine Partei regierungsfähig oder nicht?
Und was ist deine Antwort?
Mit solchen Kandidaten nicht.
Aber offenbar wird er gestützt, oder? Er wird auch nicht abgewählt. Kann man auch nicht impeachen, wie das in Amerika passiert ist. Da gibt es keinen Mechanismus, also es kommt eben dann darauf an, ob er nochmal antritt.
Nein, also auf schweizerischer Ebene gibt es noch keine Lex Mode.
Okay, also und wie beurteilst denn du die Haltung von der SVP gegenüber Ueli Maurer, seinem Auftreten?
Ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass es ganz viele gibt, wo quasi wo Fanboys sind von dem, wo das super toll findet und man hört ja, ich weiss nicht, das sind jetzt auch wieder Medienberichte, vielleicht tun die mehr Zeugs in Gang setzen, als dass sie real beobachtet wird bei dem Rücktrittsgerücht, aber es gibt ja viele Medienberichte jetzt und auch einzelne offene Statements von Leuten, die Jahre oder Jahrzehnte lang quasi im Kern von der SVP aktiv gewesen sind und finden jetzt die Corona-Lügner-Politik und auch die Stadt-Land-Spalterei, wo man an unserem Nationalviertel quasi Gräben vertieft, statt das Land zusammenführt, dass das nicht mehr die Partei ist, wo sie eigentlich einmal beitreten sind.
Die Freiheitsstreichler, von denen hat man eigentlich nicht viel gehört, außer eben so ein folkloristischen Fest. Was spielen die denn für eine Rolle? Wie siehst du das, dass die jetzt so im Vordergrund geschoben worden sind?
Also ich sage jetzt dem ganz bewusst, den Missbrauch vom Brauchtum für politische Zwecke, das hat ja Tradition, jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern dass man Symbol braucht. Und bei der SVP ist es ja immer nie die moderne Schweiz, wo sie sich daran orientiert, sondern die alte Schweiz, wo sie sich daran orientiert, wo auch gar noch nicht eine Nation war. Also der Rütli-Schwur ist näher als 1848. Wir sind ja eigentlich ganz ein modernes Land. Wir sind mit Amerika zusammen eine von diesen modernen liberalen Revolutionen, die überlebt hat. Und das ist mit vielem Hin und Her, aber das wäre jetzt kompliziert zum Ausführen, aber in dem Sinn sind wir eigentlich ein modernes Land. Und das heisst, man nimmt dann falsche Mythen aus einer falschen Vergangenheit. Das hat der Blocher ja schon gemacht, als er gegen den EWR ins Land gezogen ist. Da sieht man auch, wenn er mit Treichler unterwegs ist. Das heisst nicht, dass Treichler nicht etwas ist, was man auch als Linke oder als Linke kann machen und Freude daran haben. Aber es ist nicht etwas gegen Treichler, was man jetzt müsste sagen, sondern es ist etwas gegen das Übernehmen, das Kapern quasi von einem Brauchtum, das ja mit der Rechtsaußenpolitik eigentlich nichts zu tun hat.
Also wir haben ja sehr tiefe Impfquoten, vergleichbar mit Amerika. Dort sind es vor allem die Republikaner, weil auch Donald Trump hat ja sehr ein, sage ich mal, distanziertes Verhältnis gehabt zum
Obwohl
Thema
Impfen.
Obwohl
er immer gesagt hat, er ist so stolz, dass er die Impfung so schnell erfunden hat. Das war auch er gewesen.
Genau. Ja, aber nachher hat er dann aber nie zum Beispiel sich öffentlich impfen lassen. Es sind vor allem Republikaner, die sich nicht impfen lassen, vor allem in den Südstaaten, in den Red States, wo auch die Gouverneure das machen. Bei uns sind es vor allem auch die SVPler, die das nicht machen. Und da sieht man schon Parallelitäten. Dann haben wir natürlich noch andererseits gehabt, die Leute aus Nordmazedonien und auch aus Kosovo gekommen sind. Und da gibt es eine andere Gruppe. Deine Gruppe, die Grünen, die Esoteriker, die haben sich auch nicht so fest impfen lassen. Und sind eigentlich eurem Narrativ ein bisschen auf den Leim gekrochen, der gesagt hat, die Natur ist Stärkste. Was brauchen wir denn irgendwie etwas, was man in den Körper rein tut, Balthasar?
Nein, wir haben uns schon im Dezember, wo es noch viele Impfskeptiker gab in der ganzen Schweiz und auch bei diesen Umfragen gezeigt hat, dass Leute, die zum Beispiel grüne Wählerinnen oder Wähler sind, tendenziell eher skeptischer sind, haben wir auch versucht, gegen ihnen zu wirken. Haben auch ganz bewusst...
Mit welchem Erfolg?
Ja, mit dem Erfolg, dass unterdessen die letzte Umfrage, die ich kenne, aus dem Sommer zeigt, dass quasi die Impfwilligkeit der Grünen Anhängerinnen und Anhänger grösser ist als im Schnitt von der Bevölkerung. Und das ist für mich ein wichtiger Erfolg, nicht jetzt als mein
aber
Erfolg.
Kleiner aber kleiner als bei den anderen Parteien, mit Ausnahme von der SVP.
Ja, und aber sehr nah beieinander. Und das finde ich einen grossen, reden wir mal von dem, was wir positiv bewirken, dass Menschen, die den Grünen nahestehen, mehr als der Schnitt von der Bevölkerung sich bereit sind, sich zu impfen, sich überzeugen lassen. Ich finde das auch richtig, dass man vielleicht zuerst eine gewisse Skepsis hat. Das war ja ein Impfstoff von einer Technologie, die man noch nicht so kennt. Da ist dann auch ganz viel Bullshit darüber erzählt worden. Aber unterdessen kann man ja auch sagen, wirklich so viele Fälle weltweit unter wirklich intensivster Beobachtung und dass man dann sich nachher eben auch überzeugen lässt und sagt, doch, das ist offenbar sicher.
Aber gewisse Leute lassen sich eben nicht überzeugen. Die sind auch nicht erreichbar, die sind zum Teil in Verschwörungsportalen, die eben von Esoterikern geleitet werden, eben unter dem Motto auch, wir sind natürlich gegen alles, was nicht Natur ist, wir sind gegen Pestizide im Essen, wir sind gegen CO2, wir sind gegen Impfen auch. Dass euer Narrativ dann in dem Fall dazu geführt hat, dass die Leute mehr Hemmungen haben, sich impfen zu lassen, obwohl das absolut notwendig wäre. Hat deiner Meinung nach bald
so? Also wenn das jemand so denkt, dann meine ich, ist er oder sie auf einem falschen Dampfer unterwegs. Weil es ist ganz klar, dass wir aus dieser Pandemie jetzt nur rauskommen, wenn noch mehr Leute sich auch impfen. Ich hoffe, dass die jetzt von der Technik von dieser Impfung her Angst haben, dass man die vielleicht kann überzeugen kann, jetzt mit dem Vektorimpfstoff Johnson & Johnson, der ja eine andere Technik hat. Ich bin aber nicht ganz sicher, manchmal habe ich das Gefühl, bei gewissen Leuten, die mir schreiben, es ist so wirr, dass die mRNA-Skeptis auch mehr damit zu tun hat, mit einer Verwirrung, als jetzt mit einem spezifischen Sorge. Und ich finde es noch interessant, das hat letzte Woche, irgendwo in Mitte Woche, habe ich auf WhatsApp gesehen, wie so Verschwörungstheorien verbreitet werden. Hat ein junger Typ, irgendwie anfangs 30, hat einfach eine ganz wilde Verschwörungstheorie erfunden, hat eine Webseite gemacht, hat die in einen Telegram-Chat gestellt, da ist das irgendwie 200, 300, 400.000-fach geteilt worden. Völliger Bullshit, völlig aus den Fingern rausgezogen, mit einfach noch ein paar Links garniert zu irgendwelchen YouTube-Videos, und das wird nachher geglaubt. Und da finde ich, da haben wir als Politiker, auch wir Grünen, aber auch die SVP-Politiker, alle Politiker von links bis rechts und Politikerinnen eine Verantwortung. Und darum finde ich es eben auch, wenn ein Ueli Maurer sagt, ich bin ein bisschen stark, ich glaube, ich brauche keine zweite. Oder?
Ja, das
ist es doch. Man lacht dann ein bisschen und so. Und nachher irgendwann später sagt, ich bin doch zweimal geimpft oder so. Aber es kann doch nicht angehen. Jetzt müssen wir doch sagen, hört vielleicht nicht auf uns Politikerinnen und Politiker, aber hört auf die, die auch wir hören, nämlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Ärztinnen
aber
und die Ärzte.
Viele Leute sind eben in dieser Verschwörungswelt. Und ich habe das auch ein bisschen verfolgt. Ich habe auch ein Buch vor ein paar Jahren geschrieben über Verschwörung. Die mal dort drin sind, die kommen dort gar nicht mehr raus. Die Frage ist, wie man die erreichen kann. Ganz eine grosse Frage, weiss niemand eine Antwort. Und darum frage ich dich, warum haben wir denn mehr von denen als in Dänemark? Warum lassen sich Dänen impfen und Italiener und Spanier etc. und wir in der Schweiz unter dem Titel, wir sind freie Schweizer oder aus irgendeinem anderen Grund, wo man da vorgibt, lassen sich da mindestens 2 Millionen Leute nicht impfen, wie der Berse noch am Freitag gesagt hat?
Also, zuerst mal die ehrliche Antwort, ich weiß es nicht, Roger. Also wenn ich es wüsste und dann aus dem irgendwo eine Lösung könnte ableiten, dann hätte ich längstens das mit dem Alain Berset mal besprochen. Man trifft sich ja regelmäßig auch mit dem Bundesrat oder hätte einen Vorstoss gemacht, wenn das dort nicht auf offene Ohren gestoßen wäre. Wenn es jetzt das magische Rezept gibt, ich glaube, dann hätte man das auch schon versucht umzusetzen. Ich glaube aber, man hat schon Fehler gemacht. Nein, man hat schon Fehler gemacht, in dem, dass man nie so in der Impfkampagne wirklich mit Pace weitergemacht hat. Am Anfang war das Problem, das ist klar, es hat zu wenig Impfstoff gegeben. Da habe ich auch gefunden, in einer Situation, wo alle darauf warten, wo eigentlich gerne den Impfstoff hätten, da musst du jetzt nicht die Leute noch pushen und dann nachher sind sie frustriert, weil es erst in 2 Monaten einen Termin hat. Aber es war ja dann absehbar, dass es langt und dass wir vorwärts kommen. Dann ist auch Pace gestiegen. Wir sind von ganz hinten im Umzug sind wir plötzlich zu denen mit führendem Impftempo geworden im Frühsommer. Und nachher hat man einfach nachgelassen. Es war wie im Sommer vor einem Jahr mit dem Contact Tracing, wo man vorher gesagt hat, das ist super kritisch. Dann nachher ist der Sommer gekommen, es war gut, es hat ganz wenige Fälle gegeben. Statt dass man dann gesagt hat, super, jetzt können wir mit diesen Ressourcen das immer bis ans Ende, bis an die Quelle zurücktracen, hat man gesagt, ja, jetzt tut man die Leute wieder entlassen. Und genau also, ähnlich und hat man jetzt einfach nachgelassen in dem Sommer.
Genau.
Der Thomas Eschi ist umgereist im Balkan und hat, also jetzt schimpft er quasi gegen Menschen aus dem Balkan, die zurückgekommen sind. Im Sommer noch ist er umgereist im Balkan und hat das Prisen als Hort von der Freiheit. So müssen die Schweiz sich auch verhalten.
Genau, also hat man zum zweiten, dritten, fünften Mal versagt. Wir von Radio 1 haben im Sommer schon einen Impf-Jackpot angekündigt, haben Geld in die eigene Hand genommen, 24'000 Franken, haben das durchgezogen, haben die Leute wollen animieren. Man hat ein bisschen darauf geschaut und gesagt, ja, ist jetzt das richtig? Und auch du bist der Meinung, ja, man muss sich das nicht mit Geld machen, soll doch nicht über das Portemonnaie passieren. Und jetzt, am letzten Freitag, kommt der Bundesrat, man hört und staunen, wenn man einen anderen kann animieren, sich impfen zu lassen, kommt man einen Gutschein für 50 Franken.
Mhm. Also, ich habe zuerst, als ich es gehört habe, ich habe gerade eine sehr kreative Idee gefunden, aber nachher habe ich mir auch gesagt, nützt es nichts, so schadet es nichts. Also das Geld, wenn es wirklich hilft, mit dem quasi mehr Leute können aus dem Bekanntenkreis, ihre
aber
Bekannten
überzeugen. Aber erst jetzt, im Oktober, reden wir, ja. Also, 21?
Nein, aber das alles viel zu spät. Also, wir haben ein paar Mal telefoniert in den letzten Monaten und ich habe immer gefunden, der Bundesrat ist immer hinten drin und nicht vorne draus. Und das ist etwas, wo jetzt auch ein Bundesrat per se, aber auch ein Gesamtgremium trifft. Ich glaube, man hat immer auf Sicht gefahren und dann, wenn man gemerkt hat, der Eisberg kommt, hat man dann schnell zuerst die Augen zugemacht, in der Hoffnung, dass nachher alle anderen den Eisberg sehen und schreien und man dann kann sagen, okay, jetzt müssen wir das Ruder versuchen, nach oben zu reissen. Das ist ein bisschen die Situation.
Aber wie findest du das Auftreten vom Herrn Berset? Er ist schon sehr selbstsicher. Und zu einem Nebensatz vielleicht, dass man es kaum noch hört, ja, dort haben wir mal einen Fehler gemacht. Aber im Prinzip tritt er schon ein bisschen napoleonisch auf und sagt, wir haben das im Griff und wir haben das grossartig gemacht. Und jetzt können wir es, mit was können wir es jetzt? Mit einer Impfwoche. Das haben sie vor wenigen Wochen in Deutschland auch verkündet. Hat dort überhaupt nicht funktioniert. Jetzt wollen sie mehr Impfbusse auf die Gasse rauslassen, 170 zusätzliche. Hätte man vor Wochen oder Monaten können machen. Aber er startet immer an und tut so, wie wenn man da also grossartig eigentlich die Visionen umgesetzt hat.
Ja, also auf der einen Seite verstehe ich natürlich auch, dass man in so einer Situation nicht als erstes immer herangeht und sagt, das haben wir falsch gemacht, das haben wir falsch gemacht, das haben wir falsch gemacht. Das ist auch nicht unbedingt die beste Führungsstrategie. Aber manchmal auch sagen, okay, da haben wir es wirklich versiebt. Ich habe das ja auch mal müssen zugeben, dass ich es versiebt habe. Also ich habe im letzten Frühling ganz entschieden gekämpft gegen die Lockerungen, weil ich gefunden habe, notabene, wie auch die wissenschaftliche Taskforce, das geht viel zu schnell und das ist viel zu viel Risiko, das man nimmt. Und bin, also kann man jetzt sagen, zum Glück keines Besseren belehrt worden. Die Zahlen sind trotz der Lockerungen nachher abgegangen und nicht auf, wie ich das befürchtet habe. Da habe ich nachher auch ein paar Orte müssen sagen, tut mir leid, ich habe mich geirrt, aber ja, das gehört auch dazu.
Ja, gehört auch dazu. Man hat das Gefühl, ein Fehler machen ist okay, zwei Fehler machen ist nicht mehr okay. Beim x-ten Mal ist es nicht so gut. Der Christian Drosten, der grosse Infektiologe in Deutschland, der warnt wieder einmal und er ist meistens richtig gelegen vor starken Wellen, die jetzt kommen. Wir sind jetzt schon fast wieder relaxed. Wir haben 1200 pro Tag. Die Spitäler sind nicht überfüllt. Todeszahlen halten sich in Grenzen. Was erwartest du jetzt, was kommt in den nächsten Wochen von uns zu Balthasar?
Also zuerst einmal eben, die Pandemie hat mich gelehrt, auch zu wissen, wo meine Limiten sind. Ich bin weder Epidemiologe, noch bin ich sonst Wissenschaftler in diesem Bereich, aber ich bin halt immer, und das ist, also ich finde, das ist auch richtig, eher ein bisschen auf der vorsichtigen Seite gewesen. Was mir immer unterschätzt ist auch in einer, ich sage jetzt, sich im Moment verbessernden oder einigermaßen stabilen Situation leichte Tendenz zur Verbesserung. Wir haben eine relativ doch eine hohe Grundzahl von Ansteckungen und dass die exponentiellen Entwicklungen, also wenn etwas eben nicht linear steigt, 1, 2, 3, 4, sondern 1, 2, 4, 8, 16. Und das ist ja die Eigenschaft eben von nicht nur vom Klimawandel, sondern auch die Eigenschaft von so einem Virus. Da muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein. Weil, also, wir haben das ja gelernt in Biologieunterricht.
Also, positiv oder eher negativ ich auf das, wo
ich bin
wir
skeptisch, ich bin skeptisch von dem her, weil man jetzt doch gesehen hat, dass der Delta-Virus auch trotz der Impfung eben dann noch genug Nahrung findet bei den anderen, also so viel übertragbarer ist, ansteckender ist, dass es dann nicht schon mit 50% oder 55% von Geimpften und dann auch die Genesenen dazu langen, um das eindämmen. Und das Zweite ist, im Moment haben wir noch eine Situation, wo wir draus sind. Und Aerosol sind ein wichtiger zentralen Übertragungsweg. Und jetzt sind wir noch draus, geniessen das auch, sollen wir auch, ist schön. Aber wenn wir dann wieder alle drin sind, dann nachher könnte das schon wieder schwieriger werden.
Grosser Streitpunkt. Letztes Jahr waren es Skiterrassen, jetzt sind es Gratistests. Du bist ja für Gratistests weiterführend gewesen. Bundesrat, trotz heftiger Kritik, ist hart geblieben. Ab dem 11. Oktober, mit kleinen Ausnahmen für die unter 16-Jährigen und die einmal geimpft sind, gibt es das nicht mehr. Findest du das richtig oder falsch jetzt?
Nein, ich finde es immer noch falsch. Ich finde, die Diskussion wird ein bisschen komisch geführt. Man sagt, und da verstehe ich die Leute, die mir auch schreiben, die sagen, ja, ich bin jetzt geimpft und warum die anderen sollen sich doch auch einfach impfen. Aber ich finde, dann muss man die Diskussion darüber reden. Zum Beispiel gibt es in bestimmten Branchen Impfobligatorien oder nicht. Das kann das Gesetz vorsehen. Das ist eine heikle Diskussion, aber vielleicht logisch müssen wir ehrlicherweise die führen, statt zu sagen, ja, die mit dem dicken Portemonnaie, die können sich weiterhin einfach freitesten und die mit dem dünnen Portemonnaie oder gar nicht, die können das nicht. Ich habe gerade vorgestern ist es ein WhatsApp bekommen von einer Frau, die bei der Spitex arbeitet. Natürlich habe ich ihnen als erstes geschrieben, wenn sie bei der Spitex arbeiten, bitte impfen Sie sich und wenn Sie Fragen haben, bitte kontaktieren Sie Ihren Arzt, weil ich bin nicht Ihren Arzt, ich kann Ihnen die nicht beantworten. Aber als zweites, wenn sie nachher den Job nicht mehr machen kann, weil sie sich zwei oder dreimal in der Woche muss testen und der Arbeitgeber zahlt das nicht, dann ist das auch nicht richtig. Die sollte
sie
doch
kann
zumindest
sich impfen lassen. Es ist einfach. 4 Milliarden Leute auf der Welt haben sich schon impfen
lassen. Ja, das
war
auch meine erste Antwort gewesen. Natürlich. Okay. Natürlich. Aber,
Die Diskussionen enden nicht auch im engsten Familienkreis, auch im engsten Bekanntenkreis. Wir haben noch nie so eine Situation gehabt, emotional oder auch argumentativ haben wir uns noch nie müssen mit etwas so auseinandersetzen. Viel emotionaler noch als die Klimakrise, die eigentlich dein grosses Thema war und wo du gehofft hast, wo euch wird begleiten und auch zu neuen Höhen führen.
Nein, ich hätte gehofft, dass wir es schaffen, so schnell eine gute Politik für mehr Klimagerechtigkeit zu machen, dass uns das nicht mehr so lange begleitet. Jetzt ist es leider so, dass das wird weiter in die grosse Krise drunter, ist immer noch Klimakrise. Darum haben wir auch in dieser Corona-Krise trotzdem überall Wahlerfolg.
Also, das ist der Baldassare Glättli. Er ist Präsident von der Grünen Schweiz. Dir alles Gute, deiner Frau und deiner Tochter. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, auch deiner Familie alles Gute.
Das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Radio 1. Werbung auf Radio 1 macht erfolgreich.
Da ist der Kenny vom Kenny's.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.